Ja, auch von meiner Seite guten Morgen. Es freut mich, mal wieder hier in eurer Mitte zu sein. Viele bekannte Gesichter sehe ich wieder, auch einige Gesichter, die ich noch nicht kenne. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, sage ich nochmal meinen Namen, Klaus Benzel. Ich war von 2005 bis 2012 hier in der Gemeinde Pastor gewesen. Jetzt bin ich in Schwelm zusammen mit meiner Frau Andrea und mache dort einen Gemeindedienst in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Schön, dass wir diesen Gottesdienst feiern können, auch unter diesen Corona-Bedingungen. Eine kleine Geschichte. Es passierte im Münsterland. Es gab dort einen Schafhirten, der hatte eine sehr große Schafherde. Und man kann sich das gut vorstellen, es ist ein herrlicher Tag, ein Sommertag, der Schafhirte sitzt dort auf einem Baumstamm, neben ihm sein Schäferhund und er hat den weiten Überblick über seine Schafherde. Vielleicht sehen wir auch ein Bild dazu. Geht noch nicht. Gut, kommt gleich das Bild. Er hat also einen weiten Überblick über seine Schafherde und genießt diesen Tag, hat da den Blick darüber, wie es den Schafen geht und so weiter. Mit einem Mal kommt ein Auto schnell angefahren, ein nagelneuer sportlicher SUV, ein Porsche Cayenne. Und ein Mann steigt aus, gut gekleidet, in schickem Dress und geht direkt auf diesen Hirten zu. Und er geht auf den Hirten zu und sagt, ich weiß ganz genau, was Sie hier machen. Und ich kann Ihnen innerhalb von 10 Sekunden sagen, wie viele Schafe Sie hier haben. Lassen Sie uns einen Deal abschließen. Wenn ich Ihnen die genaue Zahl Ihrer Schafe sage, innerhalb von 10 Sekunden, kriege ich eins dann dafür. Na gut, der Hirte denkt, was ist denn das für ein Handel hier? Aber na gut, dann soll er mal schön raten, lassen wir uns auf diesen Deal ein. Der Geschäftsmann zieht ein Handy aus der Tasche, ein nagelneues iPhone, und schaut auf einer Internetseite der NASA, scannt das Gebiet und in 5 Sekunden hat er das Ergebnis und sagt, Sie haben hier ganz genau 1572 Schafe. Alle Achtung, sagt der Hirte, stimmt ganz genau, 1572 Schafe. So, kriege ich jetzt ein Schaf dafür? Nun gut, sagt der Hirte, Zähne knirschen, gut, suchen Sie sich ein Tier aus. Dieser Geschäftsmann geht ein bisschen rum, schaut dann nach dem schönsten, hübschesten Tier, hat eins gefunden, schnappt dieses Tier rein in sein SUV und er will gerade davon machen, sich auf den Weg machen, hat er ein gutes Geschäft abgeschlossen. Da kommt der Hirte noch einmal auf ihn zu und sagt, gut, Sie haben jetzt mir genau gesagt, was ich mache und wie viele Schafe ich habe. Lassen Sie uns das mal umdrehen. Ich werde Ihnen jetzt sagen, was Sie beruflich machen. Kriege ich dann mein Schaf zurück? Der Geschäftsmann daraufhin, lassen wir uns mal darauf ein, raten Sie eh nicht. Der Hirte sagt daraufhin zum Geschäftsmann, Sie sind Managementberater. Oh, woher wissen Sie das? Wie kommen Sie da drauf? Ja, ich kann Ihnen das genau sagen. Erstens kommen Sie hierher, obwohl Sie niemand gerufen hat. Zweitens haben Sie keine Ahnung von dem, was ein Hirte wirklich macht. Und drittens, geben Sie mir meinen Hund jetzt zurück. Gut, ein Geschäftsmann, der ein Schaf von einem Hund nicht unterscheiden kann. Ein schlechter Hirte wäre er, wenn er sich dort nicht auskennt. Wir haben in der Bibel viele Worte über Hirten und über Schafe. Es gibt hunderte Stellen über Schafe und über Hirten. Und ich möchte uns einen Text mal dazu lesen. Der Hintergrund ist ja der, das Bild von Schafen und Hirten spielte ja die Lebenswirklichkeit der Menschen damals im alten Orient wider, zum Teil auch noch heute. Schafe als wichtige Erwerbsgrundlage. Und gerade dort in einem trockenen Land, in einem dürren Land, ist es wichtig, dass ein Hirte da ist, der die Schafe führt, der sie zu den guten Wasserquellen führt, der sie zu den saftigen Weiden führt. Und da braucht es einen Hirten eben, nicht? Das ist eben da ganz wichtig im Orient. Das Bild wird aber ja auch übertragen gebraucht vom Hirten. Der Hirte, der auch der Lenker ist, der Leiter ist, es wird im Alten Testament auch für die Führer Israels gebraucht, auch für die Priester gebraucht und es wird dann auch für Gott gebraucht, der der gute Hirte ist. Wir denken an den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und im Neuen Testament wird dieses Wort auch auf Jesus bezogen. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus Christus. Ich möchte uns ein alttestamentliches Wort lesen aus Hesekiel 34. Und ich habe hier auch die Bibel, den Bibeltext, den wir mitlesen können. Das Wort ist überschrieben, die schlechten Hirten und der rechte Hirt. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden, sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr. Ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen sie ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Und mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das soll ein gnädiger Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Ein Wort des Alten Testamentes, das überschrieben ist von den guten Hirten und von den schlechten, von dem guten Hirten und von den schlechten Hirten. Ich glaube, das ist hier erstmal klar. Das Wort spricht eine Kritik an die Führer Israels. Diejenigen, die die politische, gesellschaftliche Verantwortung haben, die Könige, die Obersten, die Mächtigen, aber auch die Priester werden hier kritisiert, die das Volk eigentlich in die Spur Gottes führen sollen, aber sie bereichern sich selbst, sie suchen ihren Vorteil. Und es gibt deutliche Kritik daran, nicht, dass eben nicht das Wohl der Schafe gesucht wird, sondern es wird, sie sind nur interessiert an der Milch der Schafe, an dem Fleisch der Schafe, an dem Fell der Schafe und nicht an ihrem wirklichen Wohlergehen. Und der Vorwurf, den Hesekiel hier ausspricht, der ist hart. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Eine scharfe Kritik an die Mächtigen, eine scharfe soziale Kritik, die hier schon im Alten Testament schon vor 2500 Jahren ausgesprochen wird. Interessanterweise, dieser letzte Satz, den zitiert Jesus, als er von der Verlorenheit der Menschen seiner Zeit spricht und sagt, ja, die Menschen sind verloren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er bemüht sich, er sucht darum, Menschen zu finden, Menschen zu heilen und Menschen zu retten. Dieses Gefühl, was Hesekiel hier anspricht, das kennen wir heute auch. Das Gefühl, die da oben, die suchen nur ihren eigenen Vorteil. Die Mächtigen, die bereichern sich selbst, aber unterdrücken die Armen und die Schwachen. Und wir kennen manche Situationen in anderen Ländern, aber vielleicht auch manchmal bei uns. Vielleicht fallen uns Namen von Politikern ein, die sehr wohl interessiert sind an ihrer politischen Wiederwahl, aber nicht wirklich daran, dass die Probleme und die Herausforderungen des Landes gelöst werden. Selbst die Corona-Pandemie wurde von einigen Leuten missbraucht, zum eigenen Vorteil. Wir denken an die Maskenaffäre, wir denken an den Skandal um die Testzentren und all diese Dinge. Da gibt es auch manche Betrügereien und Geschäftemacherei, dass selbst diese Notlage, die Deutschland ergriffen hat, die ganze Welt ergriffen hat, zum eigenen Vorteil gesucht wird. Wir denken an Banker, an Unternehmen, die mit Hedgefonds andere Unternehmen ausplündern, ausbeuten zum eigenen Vorteil und dabei viele tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel setzen. Wir sind auch erschüttert von manchen Kirchenleuten. Missbrauchsskandal. Priester, die sich an Kindern vergehen, die ihnen anvertraut sind, nachher leugnen sie, zumindest so lange, wie man ja leugnen kann. Die da oben machen, was sie wollen. Dieses Gefühl können wir manchmal haben. Diesen Satz haben wir schon oft gehört. Hier ist eine Kritik bei Hesekiel und wir werden fragen, wo sind die Missstände in unserem Land, die wir ansprechen können. Hirten, die eigentlich Hirten sein sollen, sind schlechte Hirten. Ich möchte dieses Wort aber nicht nur auf die Situation so in diesem gesellschaftlichen Bereich beziehen, sondern möchte es ganz privat, ganz persönlich auf uns beziehen, nämlich auf unser Innerstes möchte ich zu sprechen kommen. Denn die Frage, wer ist mein Hirte, stellt sich für jeden. Die Frage, was leitet mich eigentlich? Was treibt mich eigentlich an? Sind es die Trends der Zeit? Sind es die Trends der Gesellschaft, die mich antreiben, die meine Antreiber sind? Oder habe ich innere Werte, die mich motivieren? Und ich möchte ein paar Trends, drei Trends ansprechen, die ich auch kritisch hinterfragen möchte. Aber ich denke, dass unsere Zeit davon geprägt ist. Und ein Stück weit sind es innere Hirten, die Menschen in unserer Zeit beschäftigen und mehr oder weniger uns alle. Was sind so die Trends unserer Zeit, die inneren Hirten, die uns antreiben? Ich möchte als erstes eins ansprechen, zum Beispiel sich nicht festlegen wollen, sich nicht festlegen können. Es ist ein typisches Phänomen dieser letzten Jahre. Schon vor 25 Jahren hatte der Soziologe Peter Gross den Begriff der Multioptionsgesellschaft geprägt. Und mit der Multioptionsgesellschaft meint er, dass wir viele Segnungen haben unserer freiheitlichen Demokratie und unseres technischen Fortschritts. Wir können ganz viel wählen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Wahlmöglichkeiten, die wir haben, das ist ein Zeichen unserer freien Gesellschaft und unseres Fortschritts. Auch medial kann man ganz viel wählen. Wenn mir ein Programm nicht gefällt, dann zapp ich zum nächsten Programm. Wenn mir ein Gottesdienst im Fernsehen, im Internet oder auch immer nicht gefällt, gucke ich zum nächsten. All das gehört dazu. Das sind Vorteile unserer Gesellschaft, aber gleichzeitig stellen wir auch fest, mit diesen exponentiell gestiegenen Optionen unserer modernen Welt gibt es aber auch eine Unsicherheit, eine Verunsicherung, nämlich Desorientierung und Zukunftsängste, nämlich die grenzenlose Wahlmöglichkeit löst auch eine Orientierungslosigkeit aus. Nämlich die Frage, wenn ich mich jetzt festlege auf irgendetwas, schließe ich ja die andere Option aus. Wenn ich die eine Option nehme, mich festlege, dann ist was anderes blockiert. Und das stellen wir an vielen Stellen fest, nämlich diese Angst davor, ja nicht irgendetwas zu verpassen. Zum Beispiel, wir organisieren eine Freizeit. Gemeindefreizeit, eine Jugendfreizeit oder einen christlichen Kongress oder so etwas in dieser Art. Und es fällt auf, die Anmeldungen für solche Tagungen kommen immer später. Manchmal erst einen Tag vorher oder so etwas. Man hat so große Schwierigkeiten damit, sich mal festzulegen, mal ein paar Wochen im Voraus, weil man den Eindruck hat, wenn ich mich heute festlege auf irgendetwas, dann ist der Termin ja blockiert. Was anderes ist ja damit dann ausgeschlossen. Oder früher war es üblich, dass man sein Leben lang in einer Gemeinde war, in einer Kirche war. Und selbst wenn man umzog von Bergisch Gladbach nach München oder so, dann blieb man bei seiner Konfession. Dann blieb man in einer Baptistengemeinde und man blieb innerlich bei seinen Überzeugungen. Heute sieht das völlig anders aus. Es gibt da kaum noch konfessionelle Bindung. Wir sprechen das Thema Verbindlichkeit und Treue an. Zunehmend fällt es Leuten schwer, sich auf einen Lebenspartner sein Leben lang festzulegen und die Treue zu halten. Wie sagt man doch so schön, warum heiraten? Leasing ist doch so günstig. Ich will dabei nicht über einen Kamm scheren. Es gibt viele Gründe, dass man sich verändern kann und verändern muss. Und man muss wählen und man muss gründlich auch abwägen, was ist ein guter Weg, was ist eine richtige Entscheidung, was ist eine gute Veranstaltung, die ich besuchen möchte. Das gehört alles dazu und Veränderungen sind dringend notwendig und auch das Abwarten und das Prüfen, ganz klar, ganz klar. Aber ich glaube, die Auswirkungen der Multioptionsgesellschaft sind oft, dass man sich nicht mehr festlegen will, immer aus der Angst heraus, ich könnte ja was verpassen. Wenn ich mich für die eine Sache entscheide, dann verpasse ich was anderes. Und das löst unwahrscheinlichen Stress aus. Man muss alles mitgemacht haben. Und es ist fast die Kardinalsünde, wenn man irgendetwas verpasst, wenn man etwas nicht erlebt hat, etwas nicht mitgemacht hat und feststellt, ich hätte ja vielleicht noch eine bessere Option wählen können. Jetzt habe ich nur das Zweitbeste für mich entschieden. Was für ein Dilemma. Und so glaube ich, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist für unser Leben. Das Leitmotiv unseres Lebens darf nicht Angst sein, nicht die Furcht, etwas zu verpassen. Ich komme zu einem zweiten Punkt. Wir neigen dazu, und das ist auch ein Trend unserer Zeit, dass wir uns zu viele Sorgen machen. Ich war kürzlich mit dem Zug unterwegs gewesen, war in Hamburg gewesen, und am Hamburger Bahnhof sah ich ein ganz großes Plakat. Und darauf stand einfach nur eine Frage auf diesem Plakat. Was haben Nudeln und Sorgen gemeinsam? Was haben Nudeln und Sorgen gemeinsam? Und dann stand klein drunter die Antwort, man macht sich meistens zu viel davon. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ich manchmal beim Nudeln kochen zu viel Nudeln mache. Also es passiert das immer. Also gut, wer sich fast von mit übrig Nudeln macht. Aber es ist auch mit den Sorgen manchmal so. Wir machen uns zu viel von den Sorgen unseres Lebens. Viele Menschen sind irgendwie Grübler und Pessimisten, die sich permanent in ihrem Kopf ausmalen, was alles Schlimmes passieren könnte. Gewiss, man muss natürlich abwägen und man muss natürlich auch die Risiken des Lebens bedenken und muss natürlich auch mit Angst konstruktiv umgehen, das ist ganz klar. Aber manchmal haben wir das schon, was in unserem Unterbewusstsein abspielt, in unserer Erziehung, in unserer Kindheit mitbekommen. Andere Menschen haben es uns vorgelebt, vielleicht die Eltern, die Großeltern oder andere Leute in unserer Gesellschaft, dass sie uns immer einen Kopf machen. Und man verliert dabei die Zuversichtlichkeit und den Lebensmut. Es ist so eine Grundängstlichkeit da, dass irgendetwas passieren könnte, irgendwas schiefgehen könnte, dass man irgendwie ins Dunkle fährt und alles pessimistisch sieht. Und es ist manchmal so, dass uns die Sorgen den Schlaf rauben, nachts und tagsüber die Konzentration. Oft ist es unbegründet. Oft sind die Ängste, die Befürchtung, was passieren könnte, unbegründet. Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Paul Sartre hat schon mal gesagt, ein großer Teil der Sorgen besteht in unbegründeter Furcht. Klar, Verdrängen von Sorgen ist auch keine Lösung. Sie einfach ins Unterbewusstsein abzuschieben, löst ja noch keine Probleme. Und mir einzureden, ich habe keine Sorgen, bringt auch nichts. Aber ich denke, statt sich Sorgen zu machen und sich immer von der Angst treiben zu lassen, sollten wir diese Dinge eher konstruktiv angehen. Dass wir uns fragen, wovor habe ich Angst? Was ist es eigentlich, was meine Angst auslöst, was meine Sorgen begründet? Wie wahrscheinlich ist eigentlich die Sorge, dass sie tatsächlich negativ ausgeht? Wie wahrscheinlich ist das Ganze eigentlich? Was kann ich tun, damit das Befürchtete nicht eintritt? Nicht beim Autofahren, dass der Verkehrsunfall nicht eintritt oder bei einer beruflichen Herausforderung, dass das nicht in einem Fiasko ändert. Was kann ich dafür tun? Dass ich also mir überlege, welche konstruktiven Lösungsansätze kann ich wählen, um meine Sorgen eben beiseite legen zu können. Lass uns lieber konkrete Schritte gehen, als uns immer zu zersorgen. Jesus sagt einmal, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, so heißt es im 1. Petrusbrief. Und Jesus ermahnt uns in der Bergpredigt, dass wir an die Schönheit der Natur denken sollen, an die Lilien auf dem Feld, die sich eben nicht sorgen. Und die Vögel sorgen sich auch nicht, sondern gehen in den Tag hinein und wissen, dass Gott sie versorgt. Denk also immer wieder daran, wenn du mal Sorgen hast, was haben Nudeln und Sorgen gemeinsam? Meist macht man sich zu viel davon. Ich möchte noch einen dritten Punkt ansprechen, was manchmal auch Trends unserer Zeit sind. Ich nenne das mal Selbstbespiegelung. Die Frage, wie geht es mir? Wie stehe ich da? Wie komme ich gut an? Wie werde ich glücklich? Das sind all die Fragen, die gerade in der letzten Zeit, in den letzten Jahren zum bestimmenden Leitmotiv von vielen Menschen geworden sind. Die Frankfurter Soziologin Heike Leitschuh hat vom Egoismus in unserer Gesellschaft gesprochen und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich zuerst, eine Gesellschaft auf dem Ego-Trip. Und es ist interessant, dass auch nichtchristliche Autoren solch ein Thema wählen als Buchtitel, Ich zuerst, unsere Gesellschaft auf dem Ego-Trip. Und sie sagt, ein wichtiger Katalysator der Ich-Bezogenheit unserer Gesellschaft ist auch die zunehmende Digitalisierung. Bei allen Segnungen, bei allen Vorteilen, die wir haben mit der Digitalisierung, aber immer mehr Menschen fragen sich nur danach, wie kann ich mich medial präsentieren? Welche Fotos schicke ich auf Facebook von mir selber? Es gibt einen Trend zu den Selfies. Eine tolle Sache, man macht ein Foto von sich selbst, das hat es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben und Leute suchen sich immer extravagantere Orte, wo sie ein Selfie machen können, ein Foto von sich selbst, vielleicht irgendwo am Abhang oder sowas, nicht? Oder irgendwo an einem gefährlichen Ort und so weiter, nicht? Das coolste Foto, wo ich mich präsentieren kann, was ich auf Facebook verschicken kann und allen Leuten zeigen kann, was ich für ein cooler Typ bin. Das ist Trend unserer Zeit. Hat es vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben. Ne? Also im Grunde ein Konkurrenzdruck auch da ist. Wer präsentiert das beste Foto von sich selbst? Also letztlich steht die Frage dahinter, wie komme ich an? Und wenn ich den Eindruck habe, ich komme noch nicht gut an, dann suche ich mir einen Coach, der mir hilft zu meiner Selbstoptimierung. Ich habe nichts gegen Selbstoptimierung. Ich glaube, man muss immer dazu lernen im Leben. Und das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Und man kann vieles verbessern, das ist ganz klar. Und man soll auch seine Fehler und seine Schwächen ablegen. Aber ich glaube, in einer guten Weise sollten wir das tun, unsere Fehler und Schwächen abzulegen. So wie Paulus das sagt im Philipperbrief Kapitel 4, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist, glaube ich, die richtige Maxime unseres Lebens, darauf zu richten, was gut, was gerecht ist, was im Sinne Gottes ist. Schlechte Hirten sind die Dinge, die uns manchmal so antreiben, die so Dinge wie die Selbstbespiegelung oder sich ständig Sorgen machen oder auch die Frage der Ängste in unserem Leben. Auch die Unverbindlichkeit sind oft schlechte Hirten unserer Seele. Der Text von Hesekiel 34 spricht aber eben nicht nur von schlechten Hirten, weder unserer eigenen Seele noch für das Volk, sondern es spricht vor allem von einem guten Hirten. Es gibt die Verheißung schon damals vor 500 Jahre vor Christus von dem guten Hirten, der der wahre Leiter unserer Seele sein will. Es heißt hier, und Gott sagt hier, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Und 500 Jahre später greift Jesus dieses Wort auf und sagt dann, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und bin gekommen, euch das Leben zu geben, dass ihr volle Genüge haben sollt. Jesus ist also die Erfüllung letztlich von diesen Grundängsten, die wir in unserem Leben haben. Und möchte diese drei Punkte nochmal ansprechen und sie auch auf Jesus beziehen, wie Jesus uns in dieser Weise, in einer guten Weise erfüllt. Dass sich nicht festlegen wollen oder sich nicht festlegen können, das sagt Jesus ja, dass er sagt und uns ganz deutlich macht, Gott hat sich festgelegt. Gott legt sich immer wieder fest. Gott legt sich in seiner Treue fest. Er legt sich fest auf dich. Er sagt, ich liebe dich. Ich bin für dich da. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Heiland. Ich bin dein guter Hirte. Das ist eine Festlegung Gottes für dein Leben. Und das nimmt uns auch die Lebensangst, weil ich weiß, da ist einer, der schon Ja zu mir gesagt hat, bevor ich überhaupt Ja sagen konnte. Und das ist die Einladung an uns, wenn Gott dir die Hand entgegenspricht und sagt, ich sage Ja zu dir, dann darf ich auch Ja zu ihm sagen. Dann darf ich darauf antworten und sagen, ja, der Herr ist mein Hirte. Er will nicht nur der allgemeine Hirte sein, der sich uns anbietet, sondern er wird der Hirte auch meines ganz persönlichen Lebens sein. Mach dir immer wieder bewusst, Gott sagt dir Ja. Das Ja Gottes gilt dir. In Jesus Christus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Gott sagt Ja zu dir. Das ist bedingungslos und das ist wunderbar. Wir haben von dem zweiten Punkt gesprochen, wir machen uns oft zu viele Sorgen. Dieses Kapitel in Hesekiel 34 ist eine Aufzählung von großen Verheißungen Gottes. Da ist der große Zuspruch da, dass Gott der Hirte seines Volkes sein will. Er will dieses Volk Israel zurückbringen in ihr Land. Und es ist weitgehend ja auch schon geschehen an vielen Stellen jedenfalls, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Er will ihnen ein fruchtbares Land schenken. Er will sie segnen. Und Jesus Christus gibt uns Verheißungen, die sich dann in noch viel stärkerer Weise erfüllen, auch im geistlichen Bereich, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge haben sollt. Jesus beschenkt uns immer wieder mit seinem Zuspruch, seiner Verheißung und seinem Segen. Und darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Er sorgt für uns und das ist wunderbar. Und schließlich der Drang zur Selbstbespiegelung, die Frage, wie werde ich glücklich, wie komme ich an, wie komme ich gut raus, all diese Themen. Die Bibel sagt uns, dass unser Glück an einer Beziehung liegt. Wahres Leben ist Begegnung, hat Martin Buber mal gesagt. Am Du werde ich zum Ich. Ich kann eigentlich erst dort, wo ich eine wahre Beziehung zu Gott habe, wirklich zu mir selber finden. Nur dann weiß ich, wer ich wirklich bin, was mein Auftrag ist und wofür ich lebe. Und das sagt Gott hier seinem Volk Israel zu und spricht, ich will euer Hirte sein, ich will für euch da sein. Darum geht es um ihn. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann wird es gut in unserem Leben, dann finden wir zu uns selber. Insofern ist diese Verheißung, die damals vor 500 Jahren durch Hesekiel gegeben wurde, in Jesus Christus erfüllt. Er ist Gottes Ja zu dir. Er ist derjenige, an dem du deine Sorgen abgeben kannst. Und er ist derjenige, der dir hilft, zu dir selber zu finden, dass du erfülltes, glückliches, gesegnetes Leben hast. Ich möchte aus den Gedanken dieses Bibelwortes ein Gebet im Grunde oder ein Zuspruch Gottes formulieren, den wir ganz persönlich für uns nehmen können. Es ist ganz erstaunlich, was Gott tun will. Gott spricht dich an. Er nimmt dich an. Er sucht dich Verirrten und Verlorenen. Er rettet dich Zerstreuten. Er führt dich heraus und sammelt dich in der Gemeinde. Er weidet dich auf den besten Plätzen. Dort darfst du lagern. Er bringt dich Verirrten zurecht. Er verbindet deine Wunden. Er stärkt deine Schwäche. Er behütet deine Stärke. Er weidet dich. Er ist dein guter Hirte. Amen.